Politiker haben letztlich die Aufgabe, die Interessen der Bevölkerung abzubilden und umzusetzen. Und wenn die Bevölkerung im Ganzen leider in Deutschland dazu neigt, Irrwege bis zum bitteren Ende zu Ende zu gehen, dann werden sie im Zweifelsfall auch die Parteien wählen, die diesen Irrweg weiter beschreiten.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Wir sprechen heute mit Herrn Professor Dr. Tess. Herr Professor Tess, Sie sind ein deutscher Physiker und einer der profiliertesten Energieforscher des Landes. Internationale Bekanntheit erlangten Sie durch Ihre Arbeiten zu Flüssigmetallen, thermischen Speichern und zu grundlegenden Fragen der Energiewende. Ihr jüngstes Buchprojekt lautet »Der Energiegipfel«. Und da habe ich auch schon meine erste Frage an Sie. In Ihrem Buch haben Sie sich ausgiebig mit der deutschen Energiepolitik der letzten 70 Jahre auseinandergesetzt. Im Grunde kann man ja sagen, dass an der deutschen Energiepolitik de facto alle Parteien mitgewirkt haben, die bisher in Regierungsverantwortung waren. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen stecken wir in diesem Energiedilemma und selbst dieser Ausdruck könnte noch etwas untertrieben sein. Was glauben Sie, wie kann ein Staat überhaupt sinnvolle Energiepolitik betreiben oder sollte dies lieber der freie Markt regeln?
Herr Hopf, selbst unter eingefleischten Libertären gibt es keinen Zweifel, dass der Staat an mindestens zwei Stellen in den Energiemarkt eingreifen muss. Das sind die Antimonopolgesetze und das ist der sogenannte Emissionsschutz. Antimonopolgesetze heißt, der Staat muss Vorkehrungen treffen, dass also große Energieversorger ihre Marktmacht nicht missbrauchen und den Kunden über den Tisch ziehen. Das ist klar. Und es ist auch klar, dass der Staat an der Stelle eingreifen muss, dass er den Betreibern von Kraftwerken, aber auch von Aluminiumhütten und Chemiefabriken verbietet, bestimmte schädliche Abgase, Partikel, Stickoxide in die Atmosphäre einzuleiten. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel und daran würden selbst eingefleischte Libertäre nicht zweifeln. Was die weitergehenden Aktivitäten des Staates im Energiesektor anbelangt, da herrscht eine sehr große Vielfalt an Meinungen. Und ich habe jetzt, um diese Meinungen mal zu sortieren, in meinem Buch eine Bilanz von 70 Jahren deutscher Energiepolitik aufgemacht. Und da habe ich 8 Maßnahmen analysiert, 8 Kostbarkeiten, Fragezeichen. Erstens der Atomeinstieg 1955, dann der Atomausstieg 2023, dann, die älteren Semester kennen das noch, der Kohlepfennig, dann viertens wiederum der Kohleausstieg, fünftens wieder die älteren Semester die Erdgasröhrengeschäfte zwischen Willy Brandt und Leonid Iljitsch Brezhnev, die also große Mengen an Erdgas nach Westdeutschland damals gebracht haben. Sechstens das Embargo, Gasembargo, also keine Gasimporte mehr aus Russland. Siebentens das erneuerbare Energiegesetz und achtens Verbote, also Verbrennerverbot und Heizungsgesetz. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mich also größtmöglich bemüht um Neutralität. Ich habe also nicht aus der Perspektive von Herrn Professor Tess eingeschätzt, ob also die Summe dieser 8 Maßnahmen insgesamt Deutschland in puncto Energie sicherer, bezahlbarer und umweltfreundlicher gemacht hat, sondern ich habe mir mal versucht, 2 Verhandlungsdelegationen vorzustellen. Ich vermeide mal die Begriffe links und rechts. Ich spreche eher von ökologisch, sozial und freiheitlich konservativ. Und dann habe ich mir überlegt, wenn die diese 70 Jahre Energiepolitik analysieren müssten, was käme daraus? Und zur Ergänzung habe ich noch die Software ChatGPT, die ja bekanntermaßen grünenfreundlich ist, auch noch befragt. Und dann kam am Ende eine sehr interessante Schlussfolgerung raus. Es kam also raus, wenn Deutschland in den letzten 70 Jahren überhaupt keine Energiepolitik gemacht hätte, also nur die beiden Dinge Antimonopolgesetze und Emissionsschutz, dann würden wir in keinem dieser 3 Parameter schlechter dastehen, als wir heute dastehen. Und das ist, wie gesagt, logisch, nicht die Schlussfolgerung von Herrn Tess. Daraus leite ich persönlich ab, dass wir diese beiden Minimalaktionen brauchen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber im Wesentlichen ist meine Schlussfolgerung aus diesem Buch, wir stehen besser da, wenn sich der Staat weitgehend aus dem Geschäft Energie zurückzieht und sich stattdessen seinen Kernaufgaben innere Sicherheit, Landesverteidigung, Bildung und Infrastruktur widmen. Das ist das Fazit meines Buches.
Ja, ich denke, um das mal ganz simpel zusammenzufassen, was Sie da gesagt haben, ist eine Reihenfolge von wir machen, wir machen nicht, wir machen, wir machen nicht, wir machen, wir machen nicht. Und die Argumente, die für das Machen hergehalten werden, werden irgendwann genutzt fürs Nichtmachen. Wir können jetzt nicht mehr machen. Und insgesamt ist aber der Verlaufsweg einer, der immer weiter abwärts geht. Also oftmals, egal bei was, bei wir machen, wenn der Mensch macht, er tätig wird, er in Aktion tritt, dann ergibt sich ja da auch ein gewisses positives Momentum, im besten Falle. Und bei wir machen nicht, ohne wiederum Lösungen zu finden, was wir dann machen. Und ich glaube, in dieser Situation sind wir jetzt, wir sind einfach nur noch bei allem wir machen nicht, während andere Länder, und da kommen wir jetzt mal gerade dazu, immer mehr machen. China will erst 2060 klimaneutral sein, Indien sogar erst 2070, und Präsident Trump führt aktuell die USA wieder aus dem Klimaabkommen, also aus dem Pariser Klimaabkommen heraus. Zudem erscheint im Wissenschaftsjournal Nature jetzt aktuell immer mehr Artikel, die einen Großteil des bisherigen Klimanarrativs ins Wanken bringen. Also all das, was die vorher gesagt haben, die Klimakatastrophe kommt, das wird jetzt aktuell gerade zurückgenommen. Dennoch will die Politik unbeirrt an ihrer Marschroute festhalten, auf der uns ja sonst weltweit, muss man sagen, niemand folgt. Haben die deutschen Politiker und Wissenschaftler nicht ihre Hausaufgaben gemacht oder liegt der Rest der Welt daneben?
Ich beginne vielleicht mit einer kleinen Anekdote. Also wenn ich höre, dass China 2060 klimaneutral wird und ich übersetze das mal in verständliches Deutsch, dann heißt das für mich im Prinzip, uns geht das Ganze nichts an. Und ich sage gern meinen Doktoranden spaßenshalber, meine letzte Dienstreise nach der Feier meines 96. Geburtstages im Februar 2060 wird mich nach Peking führen. Und dann werde ich mich davon überzeugen, wie das mit der chinesischen Klimaneutralität aussieht. Aber Spaß beiseite. Ich bin der Meinung, dass Wissenschaftler zwar gut darin sind, Gesetze der Natur und der Gesellschaft aufzuklären. Sie sind aber in der Regel aufgrund ihres Tunnelblicks, und ich bin mir bewusst, dass ich jetzt ein bisschen Kollegenschelte betreibe, nicht besonders gut darin sind, eine sogenannte ganzheitliche Sichtweise auf die unterschiedlichen Probleme zu erzeugen. Und ich zitiere da gern das augenzwinkernde Bonmot eines amerikanischen Publizisten William Buckley Jr., der hat gesagt: Ich möchte lieber von den ersten 2000 Leuten aus dem Telefonbuch von Boston regiert werden, als von den 2000 Professoren der Harvard University. Und ich stimme, obwohl ich Professor bin, ich stimme dem William Buckley voll und ganz zu. Wissenschaftler sind gut im Generieren von Zahlen und Daten. Sie sind nicht unbedingt gut darin, ganzheitliche, interdisziplinäre Dinge mit vielen Facetten zu beachten. Und die Politiker würde ich hier nicht unbedingt schelten, denn Politiker haben letztlich die Aufgabe, die Interessen der Bevölkerung abzubilden und umzusetzen. Und wenn die Bevölkerung im Ganzen leider in Deutschland dazu neigt, Irrwege bis zum bitteren Ende zu gehen, dann werden sie im Zweifelsfall auch die Parteien wählen, die diesen Irrweg weiter beschreiten. Insofern glaube ich, dass die Politikerschelte nicht ganz angemessen ist. Wir müssen in uns gehen und wir müssen uns die Frage stellen, sind wir auf dem richtigen Wege? Ich glaube, energiepolitisch sind wir das nicht und wir müssen jetzt schauen, wie wir schnellstmöglich aus dieser Sackgasse herauskommen.
Der Atomausstieg von 2011 war ja ein schwerwiegender Eingriff, der unser volkswirtschaftliches Potenzial, das sehen wir jeden Tag jetzt, enorm und nachhaltig geschadet hat. Ich denke, es ist ja eine ganz einfache Regel. Deutschland ist Old Economy. Wir brauchen viel Energie. Wir brauchen auch in Zukunft noch viel mehr Energie, wenn wir ins KI-Zeitalter reinkommen. Und jetzt fängt man, gerade jetzt könnte man sagen, was für ein komischer Zeitpunkt, wo die Welt immer energiehungriger wird, zu sagen, nee, wir fahren jetzt die ganze Systemik immer weiter runter. Und wie bewerten Sie die Rolle der Wissenschaftler in der damals, also 2011, einberufenen Ethikkommission, die das mit entschieden haben damals, also diesen weltweiten, jetzt kann man sagen, weltweiten Alleingang beim Atomausstieg? Sind das per se gute Politikberater gewesen oder ging es da, ich sag's mal, um eine andere Agenda?
Nein, es waren leider keine guten Politikberater. Ich habe mich genau 10 Jahre nach dem Text der Ethikkommission, nach dem Votum dieser sogenannten Ethikkommission, übrigens in der saß kein einziger Energieexperte, 10 Jahre nach dem Votum dieser Ethikkommission habe ich dieses Votum nochmal genau analysiert und habe mich mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Und der Tenor dieses öffentlichen Briefes, der sich speziell mit der Rolle der 8 Professoren, also der 8 Vertreter der akademischen Zunft beschäftigt, der Tenor ist folgender. Es ist leider zu konstatieren, dass sich diese 8 Kolleginnen und Kollegen von der Politik vereinnahmen lassen haben, und zwar in folgender Weise. Sie können heute noch in der Presseerklärung der Bundesregierung die Aufgabenstellung nachlesen, die Frau Merkel, die damalige Bundeskanzlerin, an diese Ethikkommission unter Leitung von Herrn Matthias Kleiner, DFG-Präsident, gehabt hat. Und Aufgabenstellung lautet nahezu wörtlich nicht: Liebe Leute, untersucht bitte, ob wir drinbleiben sollen oder ob wir rausgehen. Nein, die Aufgabenstellung von Frau Merkel an die Ethikkommission lautete: Analysieren Sie, wie wir den Atomausstieg möglichst effizient, möglichst gut gestalten können. Und jetzt muss ich leider sagen, keiner der Kollegen, der die Grundregeln wissenschaftlicher Politikberatung ernst nimmt, und diese Grundregeln sind aufgeschrieben, dürfte eine Aufgabenstellung akzeptieren, die von vornherein das Untersuchungsergebnis festlegt. Das heißt, wenn diese Damen und Herren den geschriebenen Regeln guter Politikberatung durch die Wissenschaft gefolgt hätten, dann hätten sie diese Aufgabe ablehnen müssen und hätten sagen müssen: Liebe Bundeskanzlerin, das können Sie alles in Auftrag geben, aber wir sind die Falschen, um das zu analysieren. Insofern muss man leider sagen, dass zumindest die Rolle der 8 Professoren in der Ethikkommission im Widerspruch zu den Regeln guter Politikberatung steht. Und es ist insofern leider festzustellen, dass dieses Votum 2011 ein Beispiel für die Vereinnahmung der Wissenschaft durch die Politik ist. Das finde ich besonders traurig vor dem Hintergrund, dass eigentlich in Deutschland Professoren aufgrund ihres Beamtenverhältnisses ein sehr hohes Maß an Autonomie besitzen, ein sehr hohes Maß an Unabhängigkeit. Und es ist für mich unverständlich, warum dieses Beratungsergebnis so gelaufen ist. Ich habe nach diesem offenen Brief viele zustimmende E-Mails aus der gesamten Bevölkerung bekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine schwarze Stunde der wissenschaftlichen Politikberatung in Deutschland gewesen. Das muss man leider so konstatieren.
Mhm. Meine, was die Ethikkommission des Atomausstieges angeht, aber auch was diverse Klimaabkommen angeht, aber auch was die Corona-Pandemie angeht, jedes Mal hat die Politik die Wissenschaft genutzt, um Ergebnisse zu bekommen, die vorher eingefordert wurden. Und wer auch sehr honorige Wissenschaftler sich dagegen gestellt hat, das ist dann im späteren Verlauf gekommen, wurde immer stärker kritisiert, diffamiert. Und was wir heute in den letzten Jahren erleben, da denke ich jetzt nur an Frau Professor Guerreau beispielsweise, dass unliebsame Stimmen dann direkt aus dem Beamtenstatus herausgenommen werden und ihre Universitäten verlassen müssen.
Wenn ich noch an der Stelle noch ein ganz kleines Lob an den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl aussprechen. Ich bin der Überzeugung, dass ein guter Politiker zwar den Stimmen der Wissenschaft Gehör schenken sollte, er muss aber über genügend große Standfestigkeit besitzen, um im Zweifel auch selbst und auch mal gegen den Willen der Wissenschaftler oder seiner Berater zu entscheiden. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe die Deutsche Wiedervereinigung aus Dresdner Perspektive erlebt und weiß noch genau, Helmut Kohl, ihm wurde von dem Chefbanker der Deutschen Bank, Karl Otto Pöhl, dringend davon abgeraten, die alte Ostmark 1:1 in Westmark umzutauschen. Helmut Kohl hat es trotzdem gemacht. Ob das gut oder schlecht war, sei dahingestellt. Aber Sie sehen daran, dass ein Politiker im Zweifel auch mal gegen den Willen von Wissenschaftlern oder Bankern entscheidet. Und ich mache daran auch tatsächlich die Qualität eines Politikers fest. Ist er bereit, auf die Berater zu hören? Das war bei Kohl teilweise der Fall, aber im Zweifel kann er durchaus auch mal eine Entscheidung treffen, die eben gegen die Wissenschaft ist. Und das wollte ich hier einfach nochmal anfügen.
Ja. sprechen wir mal nicht mehr über die Wissenschaft, sondern über die Bevölkerung einer Stadt, und zwar ist das die Stadt Hamburg. Diese hat in einem Bürgerentscheid die Entscheidung getroffen, bereits 2040 klimaneutral zu sein oder klimaneutral sein zu wollen, muss man sagen. Welche Auswirkungen wird dieses Ergebnis Ihrer Meinung nach auf die Stadt und ihre Bürger haben?
Ich beginne vielleicht mal mit der Feststellung, dass dieser Entscheid nach meiner Einschätzung demokratisch nicht zu beanstanden ist. Es steht der Bevölkerung frei, alles zu entscheiden, wofür sich eine Mehrheit bietet. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Konsequenzen aus diesem Entscheid am Ende nicht Freiheitsbeschränkungen erzeugen, die sogar grundgesetzwidrig sein können. Ich wünsche allerdings im Übrigen der Stadt Hamburg, die eine große Tradition darin hat, Projekte wie die Elbphilharmonie pünktlich, zuverlässig und im Rahmen der Kosten, das ist natürlich jetzt mit Augenzwinkern gesagt, abzuschließen. Ich wünsche also dieser Stadt viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Klimaneutralität und möchte in aller Bescheidenheit mal darauf hinweisen, welche Kosten das erzeugen würde. Ich hatte kürzlich in einem Gespräch mit Herrn Roland Tichy mal die Gelegenheit, vor einem größeren Publikum die Kosten der deutschen Klimaneutralität zu erläutern. Und da kann ich Ihnen sagen, da muss man kein Professor für Energieforschung sein. Das können Sie auf der Rückseite dieses Bierdeckels in ungefähr 3,5 Zeilen darlegen, wenn Sie die nötige energietechnische Erfahrung mitbringen, wie das bei mir der Fall ist. Und da habe ich mal abgeschätzt, die Kosten für ein klimaneutrales Deutschland, die liegen bei etwa 100.000 Euro Investitionskosten pro Kopf der Bevölkerung. Das ist hochgerechnet auf eine knapp 100 Millionen starke Nation, sind das 10 Billionen Euro für ungefähr 20 Jahre. Und das sind pro Jahr Belastungen in ungefähr 400 Milliarden Euro, also so viel wie der deutsche Staatshaushalt. Und jetzt gehen wir mal in die Stadt Hamburg. Die hat 2 Millionen Einwohner. Nach meiner vereinfachten Rechnung, die aber durchaus realistisch ist, würde man für die Klimaneutralität Hamburgs bis 2040 ungefähr 200 Milliarden Euro benötigen, aufgespaltet auf 15 Jahre bedeutet das 13 Milliarden Euro pro Jahr. Dazu müssen Sie wissen, dass der Hamburger Haushalt zurzeit etwa 20 Milliarden Euro hat. Also Sie müssten dann ungefähr 60% Ihres gesamten Haushaltes nur dafür einsetzen, um die Klimaneutralität zu machen. Ich glaube aber, dass die meisten Menschen nicht mal annähernd eine Vorstellung von den finanziellen Belastungen haben, die auf sie zukommen, geschweige denn von den Freiheitseinschränkungen, die damit mittelbar verbunden sind und von denen ich tatsächlich glaube, dass sie dann auch grundgesetzwidrig wären.
Das heißt doch aber auch, Herr Professor Dr. Tess, dass beispielsweise, wenn wir von Klimaneutralität sprechen, dass sämtliche Verbrennerfahrzeuge, die jetzt noch auf den Straßen Hamburgs fahren, dann nicht mehr gefahren werden dürfen.
Wenn Sie diese Verbrennerfahrzeuge mit synthetischem Sprit fahren, dann könnten Sie die theoretisch auch fahren. Aber da gebe ich gern ein Beispiel, was ich in meiner Vorlesung mit Studenten immer rechnen lasse. Das bezieht sich jetzt nicht auf Hamburg, lässt sich aber problemlos umrechnen. Stichwort klimaneutraler Flughafen Frankfurt am Main. Frankfurt am Main verbraucht pro Tag 15 Millionen Liter Kerosin. Das sind 10.000 Tonnen. Rechenaufgabe an meine Studenten. Wie viel grundlastfähige elektrische grüne Energie müssen Sie irgendwo auf der Welt installieren, um entweder synthetisches Kerosin in dem gleichen Umfang oder Wasserstoff in dem gleichen Umfang herzustellen, um diese ganzen Flugzeuge zu betreiben? Antwort: 10 Gigawatt. Das sagt den meisten Leuten jetzt nicht allzu viel. Das sind entweder 10 Kernkraftwerke nur für den Flughafen Frankfurt am Main oder 10.000 Windkraftanlagen. Und von den Flughäfen wie Frankfurt am Main, da gibt es weltweit einige Dutzend. Der Hamburger Flughafen, der ist vielleicht ein Viertel so groß wie der Flughafen Frankfurt am Main. Dann brauchen Sie halt nicht 10 Kernkraftwerke. Dann brauchen Sie dann eben 2 bis 3 Kernkraftwerke oder 2.000 bis 3.000 Windkraftanlagen. Lange Rede, kurzer Sinn, die meisten Menschen, die über diese Klimaneutralität reden, denken und auch abstimmen, die haben leider nicht die entfernteste Vorstellung davon, was das energietechnisch am Ende für Konsequenzen hat. Und um das noch abzurunden, also wenn Sie nur die deutschen Flughäfen, also Frankfurt, Hamburg und so weiter, klimaneutral mit Kerosin versorgen wollten, was technisch im Prinzip geht, dann müssten Sie schon mal so viel Energie, grüne Energie installieren, die Hälfte von dem, was Deutschland hat, also wahrscheinlich so 30 Gigawatt. Das sind gigantische Zahlen, technisch im Prinzip machbar. Ich sehe aber keine Möglichkeit, das zu finanzieren unter der Randbedingung, dass wir unseren Lebensstandard erhalten wollen und nicht auf das Niveau von Nordkorea kommen.
Ja gut, aber daran wird ja hart gearbeitet, dass der Lebensstandard in Deutschland auf jeden Fall ja jetzt von Jahr zu Jahr gesenkt wird. Ich möchte nur an die Stadt Stuttgart denken. Vom heutigen Tag die Schlagzeile, die Bild-Zeitung schreibt, die Stadt Stuttgart steht ganz knapp vor der Pleite. Es sind jetzt nicht mehr 650 Millionen Euro, die fehlen. Man hat das ganz leicht korrigiert auf 785 Millionen Euro, die fehlen. Die nächsten Jahre sollen 2,5 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen werden, nur um die Löcher zu stopfen. Ich meine, da muss man ja mal ganz, Sie sagen das so neutral, aber es ist, die Kohle ist einfach nicht da. Der Bürgermeister von Essen sagt, fast jede deutsche Stadt steht vor der Pleite und wir müssten aus dem Äther des Universums irgendwo die Multimilliardenbeträge ziehen, um das zu machen. Und das wird ja irgendwie auch politisch mitgegangen, den Bürgern wird ja auch vermittelt irgendwie. Ich meine, wenn es solche Leute gäbe wie Sie, Herr Tess, die jeden Sonntag im Fernsehen für alle hörbar eine 15-Minuten-Rede halten würden, wo mal kurz erklärt wird, hört mal zu, meine lieben Lemminge, es funktioniert einfach nicht. Wir haben das Geld nicht, dann müssten ja eigentlich die Synapsen ein bisschen angehen und die Leute sich sagen, okay, das ist wohl nicht umsetzbar und zwar ganz, ganz lange nicht umsetzbar, aber es wird ihnen vermittelt, dass die Möglichkeit bestünde, dass so etwas umsetzbar wäre.
Das ist leider so. Immanuel Kant, der das eigenständige Denken propagiert hat, würde sich leider im Grab umdrehen, wenn er feststellen würde, wie wenig wir leider in unserer eigentlich gebildeten Gesellschaft bereit sind, selbstständig, unabhängig, frei zu denken. Das finde ich tatsächlich sehr bedauerlich und traurig.
Ja. Unser Land, wir hatten das ja zu Beginn des Interviews schon besprochen, ist ja weltweit bekannt für Old Economy, also Schwerindustrie. Und die braucht nun mal sehr viel Energie, um diese Schwerindustriegüter zu produzieren. Zudem ist die Korrelation zwischen kostengünstiger Energie und Wohlstand frappierend. Wer Wohlstand generieren möchte, gerade wenn er viel produziert, damit viel exportiert, der braucht günstige Energie. Das ist an sich den meisten Leuten klar gewesen. Und dennoch hat man sich entschieden, das Land, das uns mit dieser kostengünstigen Energie und damit mit der Lebensader für die Industrie in Deutschland versorgt, mit schweren Sanktionen zu belegen, die nachher dem Land, das die Sanktionen auferlegt hat, deutlich mehr Schaden zufügt als dem sanktionierten Land. Jetzt kommt aber auch noch die KI, also künstliche Energie dazu, die, wie wir gerade aus den USA hören, extrem energiehungrig ist. Es gibt ja da schon Leute wie ein Elon Musk, die bereits jetzt nicht nur überlegen, da gibt es klare Planungen dazu und auch Schritte, die gegangen werden, im Weltraum, also im All, Energiestätten zu platzieren, die durch Solarenergie dann Energie produzieren können, um diese gigantischen Mengen, die von den Datacentern, den KI-Datacentern gebraucht werden, irgendwie zu bedienen. Das heißt also, die USA haben trotz ihrer Atomkraftwerke, die dort bestehen und gebaut werden, nicht genügend Energie, um diesem Herr zu werden. Heißt das jetzt, wenn wir ins Zeitalter der KI, der künstlichen Intelligenz kommen, das heißt also immens hoher Energiebedarf, wir schrauben, entschuldigen Sie, wenn ich das da versuche, noch irgendwie mit Galgenhumor zu nehmen, wir schrauben das auf der anderen Seite immer weiter runter, dann werden wir ja keinerlei Rolle spielen in der Entwicklung hin zu einer stärker digitalisierten und ja auf KI basierten Welt.
Herr Hopp, ich glaube an vieles, aber ich glaube nicht an die Legende vom sinkenden Energieverbrauch der Zivilisation. Wenn Sie die letzten 100 Jahre mal Revue passieren lassen, dann stellen Sie fest, zivilisatorischer Fortschritt ist immer einhergegangen mit zusätzlicher Energie. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Mein Urgroßvater Hermann Tess aus Albernau im Erzgebirge hätte sich vielleicht im Grab umgedreht, Wenn man ihm erzählt hätte, dass eines Tages 180 Leute sich in eine 5 Meter große Aluminiumröhre zwängen, um dann 10 Stunden lang nach Bali zu fliegen und dort Urlaub machen. Aber das ist halt so und dafür braucht man Energie. Die jüngere Vergangenheit zeigt auch, künstliche Intelligenz braucht Energie, Mobilität braucht Energie. Man kann zu Bitcoin stehen, wie man will. Ich stehe dazu überwiegend positiv. Auch das Schürfen von Kryptowährungen, die uns unabhängig machen von staatlicher Geldpolitik, erfordert Energie. Und dann sage ich immer, da kommen jetzt noch die Technologien X, Y und Z dazu, die in den nächsten 50 Jahren entwickelt werden. Was weiß ich, vielleicht haben wir in 50 Jahren jeder seinen Quantencomputer zu Hause stehen, der frisst dann auch nochmal Energie. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin absolut überzeugt, dass zivilisatorischer Fortschritt trotz Energieeffizienz immer weiter zu einer Erhöhung des Energiebedarfs führen sollte. Und wir sind deshalb schlecht beraten, wenn wir wie in Deutschland die Energieversorgung reglementieren. Erstens durch Subventionen wie das Erneuerbare Energiegesetz, was uns im Staatshaushalt 20 Milliarden Euro kostet. Zweitens durch ein Verbot der Nutzung von Kernenergie. Drittens durch einen erzwungenen Kohleausstieg. Der wird von ganz alleine kommen und dann wiederum viertens durch die Ankündigung des Baus von Gaskraftwerken, bei denen A noch keiner weiß, wer die bauen soll und B noch keiner weiß, wo das preiswerte Gas hinkommt. Und damit bin ich wieder bei meinem Eingangsplädoyer. Ich habe mich in meinem Buch gefragt, wie kann man denn diese beiden verfeindeten Parteien, ökologisch-sozial und freiheitlich-konservativ, die ja völlig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie man Energie und Klima organisiert, wie kann man die denn unter einen Hut bringen in einem Vertrag, der so ähnlich wie der Westfälische Friede 1648 ist? Und da ist meine Schlussfolgerung, dass wir die Trennung von Klima und Staat vollziehen. Also CO2 ist prima, das muss privatwirtschaftlich gemanagt werden und nicht vom Staat. Und bei der Energie sollte sich der Staat weitgehend zurückziehen, indem er die Subventionen abschafft, kein EEG mehr, indem er Verbote zurücknimmt, also Verbot der Nutzung der Kernenergie. Und nur wenn wir diese staatlichen Reglementierungen zurücknehmen, nur dann bin ich optimistisch, dass wir es wieder schaffen, preiswerte, zuverlässige und übrigens auch umweltfreundliche Energie zu gewinnen. Solange wir glauben, dass durch staatliche Einmischung oder staatliche Planung das gelöst werden kann, bleibe ich leider skeptisch. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Wir hatten gerade über Baden-Württemberg gesprochen. Ich muss da leider konstatieren, dass der deutsche Staat selbst bei einfachen Planungsaufgaben überfordert ist. Sie wissen vielleicht, dass in Baden-Württemberg durch einen Softwarefehler festgestellt wurde, dass 1.400 Lehrerstellen zeitweise unbesetzt waren. Also der Staat ist anscheinend selbst mit der einfachsten Planungsaufgabe überfordert, dass man also die Zahl der Lehrer, eine der einfachsten Planungsaufgaben, die es überhaupt gibt, würde sich jeder Unternehmer die Finger danach lecken. Wir sind selbst mit solchen einfachen Planungsaufgaben überfordert und dann wollen wir auch noch komplexe Energiesysteme organisieren. Ich glaube, wir sollten zurückkehren zu einer wenig reglementierten Energiewelt und wir sollten uns fokussieren auf die staatlichen Kernaufgaben Bildung, Infrastruktur, innere Sicherheit, Landesverteidigung. Da gibt es genügend zu tun. Da haben wir viele Aufgaben, da klemmt es an vielen Stellen und darauf sollten wir uns tatsächlich konzentrieren.
Ganz und gar nochmal der Verweis. Unten in der Videobeschreibung findet ihr das Buch von Herrn Professor Tess, der Energiegipfel, Ausweg aus dem Klimakampf. Meine letzte Frage an Sie, Herr Professor. Wir kennen den Begriff Kipppunkt aus der Klimadebatte, aber wo sehen Sie denn eigentlich den Kipppunkt der deutschen Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit in Bezug auf die Energieerzeugung? Könne der schon diesen Winter kommen? Man liest ja immer wieder, meistens ist es aus Twitter, dass die Gasspeicherstände in diesem Jahr besonders niedrig sind. Ist das korrekt? Und was würde das eigentlich wirklich bedeuten? Jetzt mal eine ganz simple Frage. Muss man Gas nachkaufen oder wenn Gasstände leer sind, wie kommen wir dann an neues Gas oder wird es dann einfach ausgehen?
Ich würde mich ungern an Spekulationen darüber beteiligen, in welcher Weise die deutsche Energieversorgung an einen Kipppunkt kommt. Ich verweise allerdings schon darauf, dass es eine ganze Reihe von Indizien dafür gibt, dass die Energieversorgung immer kritischer wird. Es wird zwar gern kolportiert, dass wir einen sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien haben am Stromsektor. Das ist zweifellos korrekt, aber wir haben in Deutschland sehr, sehr hohe Energiepreise für Industrie und Verbraucher. Wir haben in Deutschland einen immer wachsenden Aufwand, um unser Netz stabil zu halten. Das heißt, die Herausforderungen wachsen immer weiter und je mehr Herausforderungen man hat und je größer der Aufwand ist, um ein Energiesystem stabil zu halten, desto größer ist leider auch die Ausfallwahrscheinlichkeit. Und ich glaube, gute Politik würde darauf fokussieren, diese Risiken zu eliminieren, indem man eben Subventionen abbaut, Regularien abbaut und dadurch das Energiesystem wieder stabiler hinbekommt. Insofern hoffe ich, dass es diese Kipppunkte nicht geben wird, aber die Garantie dafür, die wird langfristig nur dann bestehen, wenn der Staat sich eben weitgehend aus diesem Geschäft zurückzieht und sich auf seine Kernaufgaben fokussiert. Das ist meine persönliche Überzeugung.
Herr Professor Tess, haben wir nochmal die Nachfrage. Wir spielen ein Szenario jetzt einfach nur mal durch. Angenommen, die Speicher wären leer, dass einfach mal der normale Bürger weiß, was würde dann passieren? Was passiert, wenn die Speicher leer sind?
In einer Marktwirtschaft würde dann eine Preissteigerung erfolgen, die sozusagen den internen Effekt eines sinkenden Angebotes externalisiert und dann das Preissignal in die Bevölkerung schickt. Nun haben wir wahrscheinlich tariflich nicht die Möglichkeit, Gaspreise taggenau abzubilden, aber theoretisch in einer reinen Marktwirtschaft würde das Gleiche passieren, wie eben in anderen Bereichen des Marktes passiert. Und dann würden leider Bürger nicht mehr in der Lage sein, ihre Wohnungen zu heizen. Die Industrie hätte keine gasförmigen Brennstoffe. Und ich will vielleicht an dieser Stelle nochmal darauf verweisen, dass auch, es wird häufig darüber korrekt gesprochen, dass der Klimawandel Menschenleben kostet. Das ist durchaus nachgewiesen. Was aber auch Menschenleben kostet, ist teure Energie. Es gab einen interessanten und übrigens bedauerlichen Effekt im Zuge der Fukushima-Reaktor, des Reaktorunfalls. Die Katastrophe bestand nicht primär darin, dass der Reaktor kaputt gegangen ist, weil da sind nur, soweit ich weiß, zwei Menschen ums Leben gekommen. Aber es gab einen Effekt, der ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, der ist aber viel, viel wichtiger. Durch die Abschaltung mehrerer Kernreaktoren nach dem Reaktorunfall in Fukushima sind in Japan Energiepreise angestiegen und durch den Anstieg dieser Energiepreise konnte in einer wissenschaftlichen Publikation nachgewiesen werden, dass durch die dadurch entstandene Energiearmut, nicht Armut in dem Sinne, dass überhaupt keine Energie mehr da ist, aber konnten sich einige Menschen eben dann nicht mehr die Energie leisten. Und dann hat man ausgerechnet, dass also durch diese Preisanstiege in der Energieversorgung Japans nach dem Tsunami, dass es dann zu einer ganzen Reihe von indirekten Todesopfern gekommen ist. Und die Schlussfolgerung lautet, teure Energie kostet Menschenleben. Und das kann uns nicht egal sein. Das sollte uns nicht egal sein. Und letzte Bemerkung, ich arbeite von früh bis spät an Speichertechnologien und hoffe, dass man also durch erneuerbare Energie plus Speicher eines Tages genauso preiswürdigen Strom herstellt wie mit Kohle, Gas, Kernenergie und so weiter. Und ich plädiere dann tatsächlich dafür, diese Technologieoffenheit der Industrie offen zu lassen und dass wir dann tatsächlich eine zuverlässige, preiswerte und auch umweltfreundliche Energieversorgung haben. Das wäre mein größter Wunsch und daran arbeite ich von früh bis spät.
Dann wünschen wir unseren sehr fähigen, talentierten deutschen Wissenschaftlern, gerade wie Herr Professor Dr. Tess, viel Erfolg dabei, die Energiesicherheit in Deutschland ja weiter zu gewährleisten und mit ihren Forschungen weiterzukommen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Tess.
Vielen Dank, Herr Hopf.